On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Handball-Bundesliga geht in die letzte Woche. Der Giro d'Italia war bis zum Ende hochspannend. Jetzt rücken im Tennis die French Open erst recht in den Fokus und wir sprechen über das deutlichste Champions League-Finale im Fußball ever. Das alles und noch viel mehr in Folge 279 von On the Pitch, dem Sportpodcast. Der neue Wochenrückblick heute wieder mit mir, David, aber dafür ohne Benny. Letzte Woche Benny und David im Doppelpack und heute gibt's David und David mal wieder im Doppelpack. Hallo David Müller und danke erneut fürs Einspringen.
Ja, Hallöchen. Ich fühle mich ja total heimisch und ich sitze hier auch seit letzter Woche immer noch auf diesem Stuhl. Also insofern, ist ja immer wieder eine Freude, auch mal über den großen Rand des Sportes gucken zu können. Und gerade mit euch, das macht doch immer Spaß.
Mehr als nur Fußball, das ist das Motto. Aber David Müller wird noch eine Weile länger auf diesem Stuhl sitzen bleiben. Seit letzter Woche sitzt er da und über den heutigen Wochenrückblick hinaus wird er auch noch da sitzen bleiben. Denn direkt im Anschluss nehmen wir unsere große Fußball-Saison-Rückblicks-Sonderfolge auf. Das heißt, wir blicken zurück auf die Bundesliga-Saison in Deutschland 2024-25. Benny, David und ich werden da zu dritt gleich einmal komplett durchsteigen. Das gibt's dann in den nächsten Tagen bei uns und bei David bei Football's Coming Home im Podcast-Feed zu hören, inklusive unserer Analysen, wie denn die Tipps so waren vor der Saison. Da sind wir ganz gespannt. So, jetzt kommen wir aber zum Sportgeschehen. Haben wir einiges vorbereitet und wir starten, David, mit den kurzen News und da insbesondere mit einer deutschen Olympia-Bewerbung, die sich anschickt. Mit Berlin, Hamburg, München und Rhein-Ruhr, also Köln, bewerben sich die vier bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands beim Deutschen Olympischen Sportbund um eine Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele im Zeitraum zwischen 2036 und 2044. Deine Meinung dazu bitte.
Es ist absolut wichtig, dass man sich auch mal wieder auf solche Sachen bewirbt und man hat es ja in den letzten Jahren gesehen, sowohl European Championships als jetzt letztes Jahr die Fußball-EM und wir hatten ja auch immer wieder in anderen Sportarten, ob es jetzt auch Handball war etc. Wir hatten ja immer diese großen Turniere, nur Olympia ist ja schon sehr, sehr lange her. 1972 München, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, glaube ich. Das war das letzte Mal. Und da mal wieder so ein großes Ereignis wieder hierher zu holen, ich bin da Befürworter für, nur ich fürchte, dass das in der Gesamtbevölkerung, habe ich so den Eindruck, vielleicht kannst du mir da widersprechen, dass die Gesamtbevölkerung das doch eher anders sieht. Es wird ja jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da auch Volksentscheide zugeben. Die hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben, die nicht gut geendet sind. Also eher für eher kontra Olympia. Ich befürchte so ein bisschen, dass das auch diesmal, egal ob es jetzt Berlin, Hamburg, München oder Rhein-Ruhr ist, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da alle irgendwo querstellen. Und ich kann es irgendwo verstehen. Also wenn ich auch als Berliner sage, zum Beispiel der Senat, die gerade in Sachen Kultur massive Kürzungen durchführen und dann hast du aber ganz viel Geld für Olympia. Also dass da viele Menschen das kritisch sehen, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber mein Sportlerherz sagt, bitte tut es endlich. Aber und ich will da jetzt auch nicht den Spielverderber spielen, aber ich glaube eher nicht, dass das kommt.
Das ist auf jeden Fall eine knappe Angelegenheit, das haben wir bei den letzten Referenten ja gesehen. In Hamburg war es ja zuletzt auch durchgeführt worden, also 2018, 2022 war ja unter anderem auch die große Frage für die Winterspiele in München und Garmisch. Da ist es ja auch besonders augenscheinlich gewesen, wie Stadt- und Land-Voting unterschiedlich war. Also dass zum Beispiel die Leute in Garmisch ein ganz anderes Bild dazu hatten, als es die Leute in München hatten. Ich glaube auch, dass je nachdem, in welcher Bubble man drinsteckt, man mit anderen Ergebnissen aufwarten kann. Ich glaube aber schon, dass in der ein oder anderen Stadt, gerade dieses Rhein-Ruhr-Konzept, glaube ich, mit dem muss man sich erstmal ein bisschen anfangen. Freunden, weil das ja generell auch was Neues wäre. Aber Berlin, Hamburg und auch München, du hast die European Championships schon angesprochen, das ist schon, glaube ich schon was, wo man auch eine Mehrheit für begeistern kann, aber eine deutliche Mehrheit wird es nicht geben. Und die Debatten natürlich sorgt mal dafür, dass die Breitensportturnhalle hergerichtet wird und das dann nicht passiert, weil stattdessen die Olympischen Sommerspiele kommen. Die Kausalkette wird dann gerne hergestellt und das mitunter auch zurecht. Von daher wird es spannend. Ja, ich würde mich aber natürlich auch freuen, wenn das der Fall wäre. Von dieser Jahresthematik mit 1936, da müssen wir jetzt nicht groß drüber diskutieren. Das haben Benni und ich in den letzten Monaten ja auch schon häufiger getan. Wird auch in den nächsten Monaten häufiger getan. Jetzt regen sich erstmal alle drüber auf, dass der HSV ein neues Stadion bekommen soll. Ich fand die Idee auf der Elbeinsel ein bisschen netter damals, aber auch das wird sich ja noch ein bisschen entscheiden. Nächstes Jahr Bürgerbefragung und wir werden hier im Podcast auch weiter drüber sprechen. So, dann sprechen wir über eine Stadt, die nicht mit im Zirkel dabei ist, nämlich Leipzig. Die könnten vielleicht bei der Berliner Bewerbung noch eine Rolle spielen, aber jetzt in der vergangenen Woche war das Turnfest und die Europameisterschaft im Turnen großes Thema in der Stadt. Mehr als 80.000 Teilnehmende waren am Start, über 3.500 Volunteers und das zudem nicht nur Massenphänomen im Breitensport, sondern vor allem auch richtig erfolgreich, weil die Europameisterschaften seit 2010 so erfolgreich wie noch nie für Deutschland gelaufen sind. Erstmals war im Rahmen des internationalen deutschen Turnfestes die EM am Start. Und in Leipzig gab es zahlreiche emotionale Szenen. David, wie viel hast du da mitbekommen? Unter anderem Abschied von Elisabeth Seitz, Beende einer großen Karriere. Station, guckt euch gerne bei Sportschau F nochmal an. Abschiedsmedaille für Andi Tober am Reck mit Silber, Mixteam, Premierengold fürs deutsche Team. Die Deutsche Turnliga hat auch die ganzen Medaillen mal aufgeführt. Das war ein ganz großes Spektakel.
Zum Glück hat man ja am Wochenende da ein bisschen was mitbekommen. Die Sportschau hat ja vor allem ganz viel darüber berichtet. Übrigens hoffe ich, dass ihr gerade nicht den Staubsauger im Hintergrund hört, weil meine Mitbewohner gerade saugen. Aber zurück zum Turn. Also es war ein total wahnsinniges Event und gerade, du hast es schon angesprochen, die Verabschiedung von Elisabeth Seitz da. Das hat einen sehr gerührt. Gerade sie persönlich blickt ja auf eine auch sehr erfolgreiche Karriere zurück. Aus Thüringer Sicht für uns natürlich Nils Dunkel, einer, der auch unfassbar interessant ist, der da erfolgreich war. Also rundum auch diese, mir war das bisher gar nicht so klar, also auch diese Turnveranstaltung, diese Turn-EM in so einem Rahmen habe ich auch so ehrlicherweise noch nie so erlebt, muss ich sagen. Und ja, jeder einzelne Besucher, würde ich mal sagen, hat es nicht bereut.
Absolut. Also auch eine Freundin von mir, die hat da aktiv geturnt und hat dann auch geschrieben, ja, parallel dazu wurden diese emotionalen Szenen der Top-Athletinnen und Athleten dann auch gezeigt. Also wenn diese Bubble zusammenkommt, warum dann nicht auch dieses Großevent austragen? Das hat Leipzig gut gemacht und es ist ja auch schön, wenn in dem Stadion, wo sonst nur RBL und die Bullen auf den Sitzen sind, dann in einer großen Abschlussveranstaltung, und das gibt's ja wirklich nur alle paar Jahre, 2021 hat es wegen Corona ja nicht geklappt, dann wirklich alle zusammenkommen. Ein tolles Event und du hast Nils Dunkel angesprochen, den können wir exemplarisch gerne auch mal mit raus ziehen. Es ist der erste deutsche Barren-Europameister seit Marcel Nguyen 2012. Schaut euch da gerne nochmal um, sowohl bei den Sportschau-Videos als auch bei der Deutschen Turnliga. Und wir, David, machen eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder mit Handball, Radsport und Tennis. Drei ganz große Themen in dieser Sportwoche. Bis gleich.
Cristiano Ronaldo, ein globaler Fußballheld. Fünfmal Weltfußballer. Eine Marke, ein Mythos, aber dieser Glanz wird beschattet von einem Vorwurf, dem Vorwurf der Vergewaltigung. Der Fall wurde juristisch beendet, ohne Urteil und ohne Strafe, aber trotzdem blieb etwas haften, vor allem am Profifußball, am Profisport insgesamt. Denn der bleibt verdächtig, weil für ihn nämlich nicht zählt, was stimmt, sondern nur, wen er schützt. Hört rein in Cristiano Ronaldo, die Mauer des Schweigens, bei Tatort Sport, überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder in Take Nummer 2 mit Handball, Radsport und Tennis. Und da ist es ja gut, dass wir auch so einen Berlin-Experten am Start haben. Du hast dich ja auch in der letzten Woche mit Benni getummelt. Benni war nämlich beim Topspiel in der Handball-Bundesliga zwischen der MT Melsungen und den Füchsen Berlin. In Berlin war am Ende die bessere und siegreichere Mannschaft und das mit Abstand die aus Berlin. 37-29. Melsungen fällt damit raus aus den Champions League Plätzen. Es gibt ja nur zwei Champions League Plätze für die HBL. Jetzt am Wochenende gab es einen erneuten Spieltag und diese Woche schon wieder zwei, David. Und dann ist die Saison vorbei. Die Frage ist jetzt, wer wird Meister? Berlin? Magdeburg? Schafft Melsungen noch die Champions League? Und wer steigt überhaupt ab? So viele offene Fragen in der Handball-Bundesliga, da lohnt sich das Einschalten ganz besonders.
Jetzt hast du so viele Fragen gestellt, jetzt bin ich verwirrt. Aber fangen wir vielleicht mal an. Das Interessante ist, es gab ja eine englische Woche jetzt, wurde ja unter anderem jetzt am Mittwoch und an Himmelfahrt auch gespielt. Da auch das Topspiel zwischen den Füchsen und Melsungen, was du ja angesprochen hast, ja sehr deutlich zugunsten der Füchse ausging. Beim Spiel war ich ja leider nicht dabei, aber kann ich, glaube ich, mal erzählen. Ich habe den Mannschaftsbus in Berlin gespottet, unfreiwillig. Also ich habe dann auch die Nacht vorher dann da ein bisschen Lärm gemacht, Mannschaftshotel. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber natürlich für die Füchse ein absolut wichtiger Sieg, haben ja jetzt dann aber am Wochenende auch in Stuttgart direkt nachgelegt. Ich glaube, das wird jetzt da seine Wege gehen. Magdeburg ist weiterhin hinten dran, haben jetzt aber am Mittwoch Erlangen geschlagen. Jetzt muss ich einmal kurz hier umblättern, damit ich das Ergebnis vom Wochenende hier auch noch drin habe. Jawohl. Und zwar auch in Lemgo. Das war ein sehr knappes Höschen, aber 29-31. Und wenn wir gerade auch über Melsungen gesprochen haben, und ich habe ja auch ein kleines Herz für den THSV Eisenach, und das war wirklich knappe Kiste, dass die das Ding gewonnen haben mit 26-25. Also auch dieser Kampf in Europa ganz eng. Flensburg hat gewonnen gegen Hannover. Also es bleibt definitiv spannend. Und ein Wort noch zum Abstiegskampf. Da gab es ja auch eine wichtige Partie jetzt am Sonntag, nämlich Bietigheim gegen Erlangen. Da hat der HC gewonnen, ist somit jetzt im Driver's Seat. Muss allerdings auch noch dazu sagen, dass Bietigheim noch ein Spiel weniger hat. Insofern war das für Erlangen umso wichtiger, diesen Sieg geholt zu haben.
Ja, richtig. Also sowohl Spannung im Tabellenkeller als auch an der Tabellenspitze. Carsten Lichtlein rettet am Ende den Heimsieg für die MT Melsungen, über 40 Jahre alt, hat jetzt nach den European League-Schlagzeilen vor ein paar Wochen auch endlich in der Bundesliga dann sich unverzichtbar gemacht. Knapper Sieg gegen Eisenach und dann sind wir gespannt, wie es eben ausgeht. Am Mittwoch ist die MT wieder im Einsatz dann gegen Lemgo. Magdeburg spielt gegen Flensburg, sicherlich nicht ganz einfach. Und die Füchse sind am Donnerstag zu Hause gegen Gummersbach beschäftigt, bevor dann am Sonntag um 15 Uhr der allerletzte Spieltag steigt. Da kann man auf jeden Fall mal ganz genau hinschauen. Und noch eine hessische Meldung aus der zweiten Handball-Bundesliga, denn da gibt es möglicherweise nächste Saison den dritten hessischen Bundesligisten. Denn der TV Hüttenberg hat gerade im Vergleich zu Minden die Nase vorn im Kampf um den Aufstieg in die HBL. Es geht um Tabellenplatz 2. Aktuell sind beide Mannschaften punktgleich, 45-21 Punkte, und es gibt das Fernduell am Samstag um 18 Uhr. Letzter Spieltag in der zweiten HBL. Die Hüttenberger sind in Ludwigshafen zu Gast und Minden muss bei der TuS Ferndorf antreten. Die Frage ist, wer ist in diesem Fernduell dann erfolgreich und schafft den Aufstieg in die HBL zusammen mit dem bergischen HC? Das sind die Fragen im Handball. Wir sind gespannt, wie es nächste Woche ausgeht. Drücken die Daumen für die MT und Benny sicherlich auch. David drückt für die Eisenacher den Daumen, obwohl es wahrscheinlich nicht mehr so viel zu tun gibt. Aber die Füchse können natürlich Meister werden. Auch das wäre ein großes Ding. Gab es ja auch noch nicht, soweit ich das mitbekommen habe. Und dann widmen wir uns nächste Woche dann der Analyse und dann auch dem Champions League Final vor, wo mit den Füchsen und Magdeburg ja auch noch zwei deutsche Teams mit dabei sind. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Radsport und da die Frage an David: Wie groß ist denn deine Vorfreude auf die Tour de France eigentlich? Ich glaube, da haben wir beide gar nicht so oft bisher über Radsport gesprochen.
Also nach diesem Giro umso mehr, würde ich mal sagen. Und da haben ja jetzt auch noch einige Topstars, sage ich jetzt mal, auch noch gefehlt. Und der Giro gehört zu den großen Rundfahrten. Insofern ist jetzt die Vorfreude gestiegen. Ich würde mal sagen, gehen wir eigentlich mal gleich rein, oder? Wir haben ja jetzt die letzten Wochen drüber gesprochen und da hieß es ja immer, ja, der führende Isaac del Toro aus Mexiko und Überraschung, Überraschung, Simon Yates hat den Giro gewonnen in diesem Jahr. War auch ein echt komisches Ding. Also es gibt da bestimmt sehr viele Clips bei Eurosport. Denn auf der vorletzten Etappe war das, glaube ich, wo Del Toro und Carapaz, der ja in der Gesamtwertung auf Platz 3 stand, sich eigentlich ja gegenseitig so ein bisschen die Führungsarbeit, also sich gegenseitig abwechseln wollten, das aber irgendwie nicht so ganz geklappt hat. Und da dachte sich Simon Yates, jawohl, rücke ich mal noch ein bisschen ran, und hat dann auf der vorletzten Etappe so einen riesigen Vorsprung ausgefahren, dass das dann auch auf der letzten Etappe dann gestern gereicht hat zum Gesamtsieg. Aus deutscher Sicht kann man vielleicht positiv sagen, wir haben letzte Woche über Florian Storkel gesprochen, der Zweiter geworden ist auf einer Etappe. Und dann kam jetzt der Gesamtsieg oder der Etappensieg von Nico Denz dazu. Also insofern auch nochmal ein schönes deutsches Ergebnis. Das war auf der 18. Etappe. Und all in all hoffen wir dann auf eine spannende französische Rundfahrt. Auch dieses Finale gestern in Italien, in Rom, war dann sehenswert.
Ja, absolut. Also erstmal Gratulation auch noch an Nico Denz für den dritten Giro-Etappensieg in seiner Karriere. Das hat jetzt ein paar Jahre gedauert, aber endlich ist es wieder am Start. Und auch ganz wichtig fürs Team Red Bull Bora Hansgrohe gewesen, weil Primoz Roglic den Giro, du hattest es angesprochen, einer der großen Namen, der ja dabei war, leider aufgeben musste. Für Simon Yates coole Geschichte nach dem Triumph bei der Vuelta 2018, jetzt nach 7 Jahren den nächsten Grand Tour-Erfolg zu feiern. Eines der bekannten Brüder-Duos ja im Radsport, ne? Die Brüder Schleck, die Brüder Yates. Du hast noch deine Lieblinge im Tischtennis, ne?
Ich weiß nicht, wen du meinst.
Olympia-Folgen. Lebrun. Ist das Zauberwort. So, und dann haben wir natürlich noch zahlreiche Favoriten, die in den nächsten Tagen beim Kriterium du Dauphiné an den Start gehen. Das startet bereits jetzt am Wochenende. Dann haben wir die Tour de Suisse und dann geht in einem Monat am 5. Juli schon die Tour los. Mal gucken, ob dann der Papst auch am Start ist. Der hat ja bei der letzten Etappe in Rom dann noch Simon Yates gesegnet, bevor er die letzte Etappe des 108. Giro in Angriff genommen hat. Also Dauphiné kann man auf jeden Fall sich mal anschauen. Der ist auch hochgradig besetzt, diese Rundfahrt dann als Generalprobe. Und dann freuen wir uns auf die Tour in Frankreich, wo auch gerade das zweite Grand Slam Turnier im Tennisjahr ansteht. Die French Open sind jetzt im Achtelfinale angekommen, beziehungsweise die Achtelfinals laufen schon auf Hochtouren. Und aus deutscher Sicht, sage ich mal, ist nicht mehr viel übrig, außer Laura Siegemund im Mixed und Sascha Zverev in der Herrenkonkurrenz, alle Deutschen schon verabschiedet. Eine positive Überraschung müssen wir allerdings auf jeden Fall herausheben, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Und die heißt Daniel Altmaier. Das Verrückte war ja, ich habe jetzt auch, als ich meine Instagram-Stories aus den letzten Jahren immer mal so zurückgeguckt habe, hat er durchaus, auch vor 2 Jahren war das, glaube ich, wo er auch Jannik Sinner auch bei den French Open mal geschlagen hat. Und in diesem Jahr gelang es ihm bei Taylor Fritz in der zweiten Runde und es ging so weiter bis hinein ins Achtelfinale. Dort war dann aber Schluss gegen Francis Tiafoe, dann auch relativ souverän in 3 Sätzen. Aus deutscher Sicht immerhin noch dabei Alex Zverev, der jetzt auch heute ins Viertelfinale eingezogen ist. Ein bisschen glücklich, weil sein Gegner Talon Griekspoor aufgegeben hat. Es stand allerdings auch schon 6-4, 3-0. Also es ging in eine gute Richtung. Man weiß ja nicht, Männertennis gerade mit möglicherweise 5 Sätzen ist ja alles möglich. Aber insofern auch ein paar Körner gespart und wartet jetzt Zverev auf seinen Viertelfinalgegner. Wird sehr spannend, wer das sein wird. Neben ihm ja auch noch im Rennen Novak Djokovic, der sich heute durchgesetzt hat gegen Cameron Norrie, auch souverän in 3 Sätzen. Und Jack Draper ist aktuell noch im Einsatz gegen Alexander Bublik. Und heute Abend, 7:45, wird wahrscheinlich ein bisschen später werden, erfahrungsgemäß, spielt dann noch Jannik Sinner gegen Andrei Rublev. Und ansonsten, wer ist noch dabei? Tommy Paul, Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti. Also, ich glaube, da ist so mehr oder weniger die Top 10 im Viertelfinale am Start.
Bei den Frauen war es genauso spektakulär. Wir können noch mal ganz kurz auf den Turnierbaum bei den Herren blicken. In dem Viertelfinale gibt es den Sieger aus Sinner, Rublev und Bublik, Draper. In einem Halbfinale wäre das dann der Gegner für Sascha Zverev. Im Viertelfinale geht es jetzt gegen Novak Djokovic. Das ist jetzt aktuell dann ja der Punkt. Das wird ein hartes Viertelfinale auf jeden Fall. Aber auch bei den Damen. Also ich habe das ein oder andere Spiel gesehen, wo ich dachte, okay, das hat sich jetzt aber dann doch spektakulär nochmal irgendwie gewendet. Unter anderem gestern in der Partie, die ich mir angeschaut habe, zwischen Paulini und Svitolina, so rum, als die Ukrainerin das Spiel noch gedreht hat, auch da ist ordentlich was los und du hast gesagt, die Top 10 sind vertreten, das ist da auf jeden Fall auch der Fall, bis auf unter anderem Jessica Pegula, die rausgeflogen ist heute, aber Madison Keys, Coco Gauff, Andreeva und so weiter und so fort sind noch am Start, Sabalenka gegen Zheng, Weltranglistenplatz 1 gegen Olympiasiegerin in Paris, das wird natürlich auch ein interessantes Viertelfinale, also auch Iga Swiatek ist im Viertelfinale, das werden wir uns anschauen und ich hatte es auch angesprochen, Laura Siegemund im Damendoppel schon rausgeflogen, ebenso wie Kravitz-Pütz bei den Herren, nur im Mixdoppel gibt es noch das Viertelfinale zusammen mit Roger Vasselin, das sie dort bestreiten wird und dann gucken wir mal, was die letzte French Open Woche noch so bringt, das kann man sich sicherlich mit Boris Becker und Co. nochmal ausgiebig anschauen, wenn ihr nicht gerade Handball guckt.
Oder beides, am besten beides. Wir leben doch in Zeiten des Second Screens. eine tolle Erfindung.
Oder third.
Oder
fourth.
Ja.
Ja. So ist es. Und falls ihr noch nicht genau wisst, welche ganzen Monitore ihr nutzen wollt in den kommenden Tagen, um die ganzen Sportarten zu verfolgen, könnt ihr jetzt kurz suchen gehen, denn nach einer kurzen Unterbrechung melden wir uns weiter mit Wintersport, Motorsport, Leichtathletik, Darts und Basketball. Danach gibt es natürlich auch noch den Fußball für euch. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns jetzt erstmal ganz kurz wieder mit dem Wintersport, wie sich das gehört. Anfang Juni, kurz mit ein paar Meldungen. Stefan Luiz, Alpin-Skifahrer aus Deutschland, beendet seine Karriere. Das müssen wir an der Stelle kurz loswerden, weil er uns so viele Jahre begleitet hat. Beste Gesamtweltcups-Platzierung war 23 im Winter 16-17, Dritter im Parallelweltcup 19-20 und ein Weltcupsieg hat er. David, kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. 2. Dezember 2018, Riesenslalom im Beaver Creek. Und was war das Problem? Er hat zwischen den Durchgängen an einer Sauerstoffflasche gehangen und das hat der Wader nicht so gut gefallen. Marcel Hirscher, Altbekannte werden ihn kennen, hat zwischenzeitlich den Sieg zugesprochen bekommen. Nach Protesten wird es aber Luiz wieder zugerechnet und so ist es. Ein Weltcupsieg, den er in seiner Karriere eingefahren hat. Und jetzt vielen Dank für zahlreiche Jahre. Stefan Luiz, hast du Verbindungen noch zu ihm, die du loswerden möchtest?
Jetzt, wo du die Geschichte erzählt hast, klingelt aber tatsächlich was bei mir. Es ist vor allem das, was wir auch immer in der Wintersportsaison auch immer besprochen haben, dass die alteingesessenen Erfahrenen, wo man dann doch irgendwann so ein bisschen mitrechnen konnte, dass die vielleicht mal in der Saison mal eine gute Platzierung, ein Podium einfahren, dass die gerade beim Ski Alpin jetzt nach und nach entweder langfristig verletzt sind oder halt ihre Karrieren beenden und dass da nicht so wirklich was nachkommt. Insofern sehr, sehr schade, dass jetzt dieser Punkt gekommen ist. Aber ja, bin sehr gespannt, was er so, ich weiß nicht, gibt's irgendwie Pläne, was er jetzt vorhat? Will er eine Funktionärsrolle oder so, eine Trainerrolle einnehmen?
Oder so, das habe ich im Prinzip gerade gar nicht auf dem Schirm, aber da können wir sicherlich im Laufe des Winters nochmal drauf blicken. Es hat sich ja tatsächlich einiges angesammelt, auch wenn ich an Skispringen denke, wie viele da jetzt aufhören werden, nicht mehr dabei sind. Da würden wir sicherlich das ein oder andere Gesicht sehen und dann spätestens wissen, was machen die denn eigentlich so? Zwei weitere Wintersportneuigkeiten möchte ich noch loswerden. Zum einen, dass sich der Deutsche Skiverband mit Oberstdorf um die Nordische Skiweltmeisterschaft 2031 bewirbt, also 10 Jahre nach dem Corona-Nordischen Ski-WM-Ereignis im Allgäu ohne Publikum, soll es dann in 6 Jahren funktionieren. Da drücken wir die Daumen für. Und für unsere Skisprung-Community da draußen eine lustige Nachricht aus den USA, weil es mich schon mein halbes Leben begleitet. Es wurden Bagger gesichtet an der Copper Peak. Die einzige Schanze, die ungefähr so groß ist wie nichts anderes zwischen Willinger Mühlenkopfschanze und Skiflugschanze. Es bahnt sich etwas an. Vielleicht sehen wir in den nächsten Jahren da wieder Wettbewerbe auf der Kategorie dann Giant Hill genannt. Irgendwas zwischen Groß- und Flugschanze. Wir sind gespannt und bleiben dran. Und jetzt kommen wir zum Motorsport mit der Formel 1 in Barcelona, die da vielleicht ja gar nicht mehr so lange fährt. Aber einer, der will sicherlich die Strecke behalten, denn der hat gefeiert am Ende mit Platz 5. Nico Hülkenberg holt 10 Punkte in Katalonien und David Müller erzählt uns, wie es dazu gekommen ist.
So richtig weiß ich das selber auch noch gar nicht. Also vor allem, wenn man sich das Qualifying anguckt, da war es ja noch Platz 16. Was natürlich so ein bisschen geholfen hat, dieser verrückte Start, wo er viele Plätze gut gemacht hat. Und natürlich auch, und da kommen wir vielleicht auch schon zu Max Verstappen oder auch viele Kleinkämpfe, die es gerade im vorderen Bereich gegeben hat. Bevor ich dazu was sage, sage ich noch schnell was zum Qualifying, welches sich natürlich wieder um die beiden McLaren, vor allem drehte Oscar Piastri, der wieder mal die Pole holte vor Lando Norris. Max Verstappen, das war ja so ein bisschen überraschend, dass Red Bull so stark war, auf Platz 3. Was kann man hier ansonsten noch sagen? Pierre Gasly, Isaac Hadjar auch wieder in den Top 10. Und wie gesagt, Nico Hülkenberg nur auf Platz 16. Und dann kam aber das Rennen. Vorne hat sich jetzt nicht so viel verändert, denn da brachte Piastri den Sieg ins Ziel, auch vor Norris. Wenn wir da auf die Fahrerwertung gucken, hat sich der Abstand jetzt, glaube ich, auf 8 Punkte vergrößert. Ist immer noch nicht viel, aber der Australier baut weiterhin an seinem Vorsprung. Charles Leclerc wurde ein bisschen überraschend Dritter und George Russell wurde Vierter. Und dann kamen Nico Hülkenberg und Max Verstappen, überraschend, der fiel auf Platz 10 zurück. War auch hinten raus ein bisschen, ja, ich will sagen, rüblich unterwegs. Also schaut euch mal vor allem das Ende des Rennens an. Ich glaube, die letzten 2-3 Runden, auch wie er in eine Kurve in George Russell reinfährt, wo er dann hinterher dann auch noch sagte, ja, beim nächsten Mal bringe ich ihm Taschentücher mit. Heute hat er sich da auch entschuldigt dafür, aber da hat man so ein bisschen den Max Verstappen aus seiner Anfangszeit wieder gesehen. Also der so ein bisschen auf alles scheißt und der auch manchmal über gewisse Grenzen hinübergeht. Aber ich glaube mal, das hat er sich jetzt auch gemerkt, dass er es nicht nochmal machen wird. Also wie gesagt, Max Verstappen auf Platz 10. Wie gesagt, Hadjar und Gasly, die beiden Franzosen, auch wieder unter den Punkten. Hamilton mit Platz 6. Und Fernando Alonso holt Punkte für den Aston Martin mit Rang 9. Sein Teamkollege Lance Stroll musste ja gesundheitsbedingt aussetzen. Und ansonsten insgesamt wieder ein enttäuschendes Wochenende. Alex Albon, Kimi Antonelli ausgeschieden. Und auch, ja, stellen sich alle die Frage, war die Entscheidung, Yuki Tsunoda das zweite Cockpit zu gehen bei Red Bull, die richtige? Zwischenzeitlich war letzter, hat es dann immerhin noch auf Platz 13 geschafft. Aber ja, der nächste Fahrer, der so nicht so richtig funktioniert. Oder wie siehst du das?
Nico Hülkenberg hat genauso viele oder mehr Punkte als alle Fahrer, die in dieser Saison im zweiten Red Bull-Auto saßen. Nämlich 16 an der Zahl, Yuki Tsunoda steht bei 10, Liam Lawson steht bei 4, sage ich jetzt mal einfach so. Und der Sauber ist jetzt auch kein überragendes Auto, allein schon wie Sascha Roos abgegangen ist, als Nico Hülkenberg Lewis Hamilton im Ferrari überholt hat, der übrigens, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen bereut, was er da getan hat. Ja, es ist tatsächlich wirklich skurril. Also ich glaube, bei Benny und mir ist es tatsächlich bei beiden so, dass wir irgendwie noch nicht so ganz realisieren, wie spannend die Formel 1 da gerade ist und was da eigentlich alles Freaky-mäßiges passiert, dass Max Verstappen eben nicht uneinholbar vorne wegfährt, jetzt wieder nur einen Punkt am Wochenende mitnimmt. Da muss man auf jeden Fall mal ein bisschen mehr ein Auge drauf haben. Deswegen danke erstmal an dich, dass du das so ausführlich hier darlegst. Und ja, wir freuen uns natürlich für Nico Hülkenberg und hoffen, dass da in der Kröte dieses Jahr noch was geht und nächstes Jahr bei Audi dann erst recht. WM-Wertung weiter spannend. Wir haben die beiden McLaren vorne drin. 168 zu 167 zwischen Piastri und Norris. In der Konstrukteurswertung Ferrari und Mercedes auch nur noch 6 Punkte auseinander. Red Bull dahinter, dann Williams auf 5. Das ist auch was, was wir in den letzten Jahren so nicht gesehen haben. Und dann ist das nächste Rennen auch eins, was wir uns alle gerne angucken immer, denn in 2 Wochen wird in Montreal gefahren, im St. Lorenz-Strom, da dann Rennstart am 15. Juni um 20 Uhr. Beste Zeit zum Formel 1 gucken. Da sind wir auf jeden Fall dann wieder drin im Thema und dann machen wir kurz mit anderen Sportarten weiter. Ich gebe ein ganz kurzes Leichtathletik-Update. Über Mykolas Alekna haben wir in diesem Podcast in den letzten Monaten schon einiges verloren. Diskus, Wurf, Weltrekordhalter, schon wieder über 72 Meter geworfen. Das schafft eigentlich sonst niemand. Er hat es jetzt schon zum x-ten Mal allein in diesem Jahr geschafft. Und dann müssen wir kurz über Götzes sprechen. Vielen von euch da draußen sicherlich bekannt als ganz wichtiges Mehrkampf-Meeting. Eigentlich das Wichtigste abseits der großen Events und das hat mal wieder ordentlich geliefert. Bei den Damen mit Anna Hall die zweitbeste Siebenkampfleistung der Geschichte. 7.032 Punkte dort erreicht, inklusive dem schnellsten 800-Meter-Lauf, der jemals in einem Siebenkampf gelaufen ist bei den Frauen. Und bei den Herren, Sanders Gotheim, der 7. beste Zehnkampf ever, 8.909 Punkte, also keine 100 Punkte haben gefehlt zur magischen 9.000er Marke. Und was David fast schon schockiert hat im Vorfeld der Folge, weil es kein Mensch mitbekommt, Niklas Kaul hat sich zurückgemeldet, nach 2 Jahren relativ viel Sendepause mit dem 2. besten Zehnkampf seiner Karriere. Nur beim WM-Gold in Doha war er besser, hat in Götzens jetzt 8.575 Punkte erreicht und damit war er noch vor Leo Neugebauer, der ja letztes Jahr Silber in Paris bei Olympia geholt hat.
Schwer beeindruckt bin ich davon. Also du hast es ja vorhin schon so richtig gesagt, als du das in der Vorbereitung einfach so gedroppt hast und ich so, was? Also wirklich, wirklich heftig, sich da auch so zurückzukämpfen. Er war ja auch lange Zeit verletzt und auch mit Leo Neugebauer. Ich meine, das ist ja wirklich ein Vollathlet. Ich finde, Leo Neugebauer ist wirklich so der Vollathlet und Niklas Kaul ist auch ein Vollathlet, aber ist mehr so die Kämpfernatur, weißt du, jetzt nicht der absolut Stramme wie Leo Neugebauer und das ist Das ist wirklich heftig. Und ich meine, wie alt ist Niklas Kaul? Der ist doch jetzt auch nicht mehr, zählt auch nicht mehr zu den ganz Jüngsten, oder? Oder irre ich mich? Also auf jeden Fall.
27.
Oh, okay. Da tue ich ihm dann echt Unrecht.
Leo Neugebauer, 24.
Ach, ehrlich, gar nicht so viel Abstand. Okay.
Wird bald 25.
Krass, dann nehme ich das selbstverständlich zurück. Dann ist er ja gerade in seiner leicht athletischen Blütezeit. Und insofern können wir uns natürlich dann noch auf viele weitere gute und spannende Wettkämpfe mit den beiden freuen.
WM in Tokio. Das Ticket hat Niklas Kaul jetzt auf jeden Fall schon mal sicher. Wer, ich glaube, dieses Jahr nicht zwingend nach Tokio muss, ist Leon Dreiseitel, wo wir noch kurz Eishockey einschieben müssen, denn das NHL-Final oder die Finals gehen jetzt los. Und natürlich die große Frage, schafft er es diesmal? Das hat ja schon einmal nicht funktioniert mit den Edmonton Oilers. Die Serie startet jetzt in den NHL-Finals Donnerstag, 2 Uhr, Spiel 2 dann am Samstag um 2 Uhr, es geht gegen die Florida Panthers und die Frage wird sein, schafft das diesmal? Hast du ein Bauchgefühl? Möchtest du dazu was loswerden? Ich kann euch sagen, ihr könnt es diesmal nur bei Sky verfolgen, es gibt keinen Free-TV-Partner.
Das ist zum einen natürlich sehr schade und um auf deine Frage einzugehen, ja, es wird Zeit. Hol es nach Hause, ja, dann. Leon. Auf geht's. Auf geht's, Oilers.
Da hat es sich dann hoffentlich gelohnt, dass er bei der WM gefehlt hat. Und dann hoffen wir und drücken die Daumen, dass es dann gut losgeht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Michael Leopold und Co. werden da sicherlich auch einen guten Job machen. Kann man auch mal reingucken. Also Bildschirm Nummer 3 oder 4, den ihr jetzt schon aufstellen könnt. Dann machen wir noch ganz kurz weiter mit Darts, denn da gab es das Finale der Premier League und da müssen wir sagen, ja, auf jeden Fall. Am Ende war es genau das Finale, was wir das ganze Jahr lang beschrien haben. Luke gegen Luke. Luke Humphries gewinnt gegen Luke Littler mit 11-8. Im Halbfinale konnte sich Littler gegen Price durchsetzen, Humphries gegen Aspinall. Am Ende, glaube ich, geht das vollkommen in Ordnung. Das Wunderkind kann ja nicht immer alles gewinnen und auf jeden Fall, denn es waren beide in Höchstform, so ein bisschen nervös und jetzt hinten raus auch natürlich gut entlohnt. 275.000 Pfund gibt es für Cool and Luke und The Nuke bekommt 125.000 Pfund. So, und Darts hat natürlich auch immer noch einen ganz wichtigen Bestandteil und das sind die Caller. Über Ross Bray haben wir natürlich auch viel gesprochen in den letzten Jahren. Jetzt hat ein anderer, und er sieht ja immer altgediegen aus, möchte ich sagen, George Noble angekündigt, dass er nach der WM, nach der nächsten WM im Alley-Pally als Caller aufhört. Alles Weitere, denke ich, aus Darts und Snooker wird dann Benny nächste Woche ja wieder präsentieren. Deswegen richte ich die nächste Frage gleich wieder an David Müller. Nach Leon Dreiseitel Optimismus, hast du denn noch Isaiah Hartenstein Optimismus in den Conference Finals in der NBA?
Na, aber definitiv. Die haben sich ja relativ souverän durchgesetzt. Also Hartenstein mit Oklahoma gegen Minnesota 4-1 in der Serie und die treffen auf Indiana Pacers. Die haben mit 4-2 in der Serie gewonnen gegen die New York Knicks und insofern alles möglich. Freitagnacht beginnen die NBA Finals. Insofern seid da auf jeden Fall mit dabei. Es wird wahrscheinlich bei ProSieben übertragen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Denke ich.
Ja, richtig. Und bei der Zone hat richtig aufgehoben. Freitag 2.30 Uhr geht es da los. Und in Deutschland haben wir natürlich auch noch die Playoffs am Start. Da laufen gerade die Halbfinals. Bayern gegen Heidelberg. Da sind die Heidelberger in München in Führung gegangen. 95-90. Und im anderen Halbfinale stehen sich Ulm und Würzburg gegenüber. Da gab es einen Overtime-Sieg für die Ratiopharm-Auswahl aus dem Süden Deutschlands, also für die Ulmer. Würzburg ist ja auch, ach Gott, ich denke, Ulm ist ein bisschen südlicher als Würzburg. Mittwoch dort jeweils das zweite Spiel. Und dann würde ich sagen, sind wir durch und kommen dann gleich zum Fußball, David, oder? Ging ja doch recht flott durch.
Das ist extrem merkwürdig. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz viel vergessen, aber dem ist, glaube ich, nicht so.
Falls ihr was vergessen haben, könnt ihr uns das natürlich gern schreiben. onthepitch_pod bei Instagram. Und dann sind wir gleich mit dem Fußball wieder da.
Hey, von da innen geplankt. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Da war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Da, 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 da! Deutschland!
Land ist Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wider Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Take wieder mit dem Fußball. Wir liegen gut in der Zeit. Das ist meistens das Anzeichen dafür, dass wir mit dem Fußball die Stundenmarke dann trotzdem noch reichen. Mal gucken, was es heute wird. Vorweg natürlich nochmal der Hinweis, dass es noch eine gesonderte Bundesliga-Saisonrückblick-Folge geben wird. Nehmen wir jetzt gleich zusammen mit Benny dann zu dritt auf. Traditionen müssen gewahrt werden. Und jetzt blicken wir natürlich auf das, was in der letzten Fußballwoche so passiert ist. Und wir starten rein mit zwei Europapokalfinals. Nachdem das Europa-League-Finale ja bereits eine enorme Durststrecke darstellte, außer für Tottenham-Fans, David Müller weiß, wovon zu sprechen ist, müssen wir über das Conference League und das Champions League-Finale sprechen. Wir starten mit der Conference League. Es hat ihn in der UEFA-Jahreswertung vielleicht nicht ganz so viel gebracht, aber trotzdem war es ein versöhnlicher Saisonabschluss für den FC Chelsea, das Finale in Polen gegen Betis Sevilla mit 4:1 am Ende gewonnen zu haben. Damit alle Europapokale gewonnen, die man überhaupt nur gewinnen kann bei den Blues.
Das ist richtig, wobei ich da natürlich auch sage, ob die sich da jetzt so riesig drüber... Also doch, die Freude ist schon da, aber sicherlich als FC Chelsea sagt man, gut, jetzt haben wir einmal einen kompletten Satz, aber das reicht dann auch. War ein bisschen schade, dass so hinten raus nicht mehr so viel Spannung aufkam, gerade weil ja Betis zur Pause geführt hat. Und da hat dann Chelsea dann im zweiten Durchgang da ordentlich die PS auf die Straße gebracht und hat da nichts mehr anbrennen lassen. Also insgesamt, ja, ein wichtiger Sieg durchaus. Ich glaube, am Ende, das wird es für die Blues wichtiger sein, dass man sich über die Liga für die Champions League qualifiziert hat. Aber man hat auch noch einen Pokal gewonnen. Ist ganz nett, wertet die Saison auf. Aber wird man, glaube ich, nicht überbewerten im Süden von London.
Ja, gehe ich auch davon aus. Aber natürlich schon auch krass, wie viele Europapokalstarter jetzt die englische Premier League in der kommenden Saison hat. Das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes war auch das Champions League-Finale in München. Das erste seit 2012 und diesmal waren die Bayern nicht dabei. Ich habe hier einen Bayern-Fan in der Leitung, dem gefällt das sicherlich nicht. Ein Spektakel gab es trotzdem. Linkin Park, 5:0-Sieg von Paris Saint-Germain über Inter Mailand. Der höchste Erfolg in einem Champions League-Finale ever. Und Sophie Affelt, die liebe Kollegin, inzwischen bei Sport1 ja unterwegs, war vor Ort und schickt uns mal ihre Eindrücke vom königlichen Abend in der bayerischen Landeshauptstadt.
Ja, hallo zusammen. Hier kommt meine kleine Zusammenfassung vom Champions League-Finale, nachdem ich jetzt auch so ein, zwei Tage gut Zeit hatte, das Ganze zu verarbeiten. So ein großes Finale im Stadion live zu erleben, beziehungsweise überhaupt in der Stadt zu haben, das ist schon wirklich ein sehr besonderes Erlebnis, muss ich sagen. Das hat man auch die Tage davor in München hier schon gespürt. Da gab es ja auch schon zahlreiche Aktionen, unter anderem ja auch so ein Legendenturnier, da war ich dann auch vor Ort. Und so Spieler wie Kaká, Lothar Matthäus und Co., die sieht man ja jetzt auch nicht jeden Tag. Von daher, das war schon auch echt cool. Und man hatte hier schon echt viele Gelegenheiten, dann sich auch auf den Samstag dann einzustimmen. Es wurden ja sowohl im Olympiapark als auch in der Innenstadt auch noch mehrere Fanzones errichtet, wo man sich dann auch treffen konnte und sich schon mal einstimmen konnte. Das war ich auch ganz nett von dem, was ich zumindest gesehen habe. Ich habe jetzt nur auch gehört, dass es am Finaltag selbst im Olympiapark und ja eben auch in den U-Bahn zu Ausschreitungen zwischen den Fanlagern gekommen ist. Das ist natürlich schade. Ich muss aber sagen, dass ich selbst jetzt nichts davon mitbekommen habe. Am Stadion wirkte das eigentlich alles recht friedlich. Dann gab es ja noch anderen Wirbel, sage ich mal, vor dem Spiel aufgrund des Auftritts von Linkin Park, die ja diese Kick-Off-Show gemacht haben. Ist ja an sich kein neues Thema, dass da die Meinungen gespalten sind. Manche finden das total cool, manche finden solche Auftritte vor großen Spielen wie diesem im Fußball dann irgendwie fehl am Platz. Ich bin eher auf der Seite, die es cool fand, muss ich sagen. Ich mag Linkin Park zugegebenermaßen aber auch sehr gern. Aber ich fand es auch einen netten Auftritt. Also klar, man kann sicherlich auch ohne Musikeinlage vor dem Spiel gut auskommen. Da hätte ich jetzt auch nichts vermisst. Aber ich fand, es war trotzdem ein nettes Goodie on top, sage ich mal. Die Stimmung, die war aber auch so ziemlich gut. Es war jetzt wirklich wahnsinnig laut in der Arena. Man konnte sich da kaum unterhalten. Das war auch schon echt krass. Wobei ich sagen muss, dass die PSG-Fans da schon nochmal ein Stück dominanter waren. Im Spiel dann aber auch davor schon. Von Pariser Seite gab es da ja auch noch eine Choreo, die auf Interseite ja auch ausblieb. Und was ich auch vor dem Spiel noch ganz spannend fand, die PSG-Spieler, die kamen echt erst 10 Minuten vor Ende des Warm-ups auf den Platz. Also die hatten echt die Ruhe weg, hat ja aber scheinbar nicht geschadet. Das Ergebnis werden die meisten ja kennen mit dem 5:0. Und das war wirklich schon eine Augenweide, was die da abgezogen haben. Das muss man als neutraler Zuschauer wirklich anerkennen. Das hat fußballerisch richtig Spaß gemacht, dieser Truppe dazu zu sehen. Die emotionalen Szenen mit Luis Enrique und den Gesten auch für seine verstorbene Tochter, die habe ich dann leider nicht mehr mitbekommen, weil die Arbeit dann gerufen hat. Aber ich wette, das war auch nochmal ganz besonders. Und ich hatte dann ja auch das Glück, die Spieler danach in der Mixzone noch hautnah zu erleben. Da hat man natürlich auch gemerkt, wie nah Freud und Leid da beieinander liegen. Aber ja, ich muss im Nachhinein, oder musste ich mich wirklich so ein bisschen kneifen, dass ich das so miterleben durfte. Es waren natürlich sehr lange Tage, aber es hat sich absolut gelohnt. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, bei so einem Finale live vor Ort zu sein, dann macht das auf jeden Fall mit. Soweit die Zusammenfassung von mir. Liebe Grüße und euch noch viel Spaß.
Ja, vielen Dank, Sophie, für deine Berichte. Und jetzt natürlich die Frage an David da draußen. Wie hast du denn diesen Abend erlebt? Ich habe mir das auch angeguckt, habe es aus verschiedenen Blickwinkeln natürlich mir angeschaut, weil ich beide Mannschaften des Häufigeren getickert habe in dieser Saison. Aber das habe ich nur wirklich überhaupt nicht erwartet.
Also ich war an dem Abend bei Herr Schröder. Muss ich sagen. Das erste Mal seit...
Korrekturensohn.
war, glaube ich, ein anderes Programm. Aber das erste Mal seit Jahren, dass ich mal live kein Champions-League-Finale mehr gesehen habe. Und als ich das dann im Handy, das Ergebnis gesehen habe, dachte ich mir, gut, okay, ich habe nicht viel verpasst. Also man muss ja schon sagen, gerade wenn alle sagen, das Europa-League-Finale war qualitätsmäßig so schrecklich, was ich durchaus verstehen kann, kann man aber hier nicht wirklich davon sprechen, dass es jetzt super spannend war in die andere Richtung. Also man muss sagen, verdienter kann, glaube ich, ein Champions-League-Sieger nicht sein. PSG, das war wirklich einsame Spitze, was die da gemacht haben, wie die das gespielt haben, wie sie sich Inter Mailand zurechtgelegt haben. Allerdings muss ich mich dann aus Inter-Sicht dann auch schon fragen, also 5:0 in einem Finale und man muss ja bedenken, dass es zur Pause auch hätte 5:0 stehen können. Ne? Also insofern, ja, absolut verdienter Champions League Erfolg. Fand es natürlich nicht geil, dass dann die Fans der Meinung waren, die Münchner Rasen da ein bisschen malträtieren zu müssen. Ich bin nämlich dann auch, wenn wir dann zur Nations League kommen, zum Halbfinale, ich bin dann im Stadion, also schön gewesen wäre. Also insofern, aber natürlich riesiger Erfolg, dass da der katarische Besitzer natürlich dann ganz als erstes da vorne steht mit dem Champions League Pokal. Ja, ich meine, ja, das kritisieren viele. Ich sag mal so, schau dir an, wie viel er in den letzten Jahren da reingeschmissen hat. Dann, sollten man es ihnen auch mal gönnen. Und ich kann auch mit dem Champions-League-Sieg, dieses Jahr kann ich damit leben, weil es halt nicht mit Neymar, nicht mit Mbappé, nicht mit Messi war, sondern wirklich einem...
Sondern mit einer richtig geilen Truppe.
Ja, die, ja, muss man natürlich dazu sagen, es ist auch europamäßig absolut höchstes Besteck, was die da haben. Ne? Aber trotzdem ein junges, spannendes Team, Kvaratskhelia zum Beispiel. Ja. Und es freut einen auch für so Leute wie Marquinhos oder so. Also insofern... Ja, absolut verdienter Champions-League-Erfolg. Wenn man sich die K.O.-Phase anguckt, war das ein souveränes Ding. Auch wenn es die Gruppenphase nicht war. Wir erinnern uns, sie wären fast ausgeschieden. Ne?
Ja, das ist wohl wahr. Eine Person muss man natürlich auch noch hervorheben. Und das ist der Trainer. Was für eine emotionale Geschichte rund um Luis Enrique vor 10 Jahren beim Olympiastadion beim Finale im Olympiastadion Berlin noch mit seiner Tochter übers Feld gelaufen und gejubelt. Und dann die Tochter leider aufgrund einer Knochenkrebserkrankung verloren. Und dann, ja, dieses emotionale T-Shirt, das er dann auch direkt angezogen hat nach Abpfiff. Er ist jetzt der zweite Trainer, der zweimal das Triple geholt hat. 2015 ja mit Barcelona auch schon. Nur Pep hat das auch geschafft. Der 2009 mit Barcelona und jetzt dann vor 2 Jahren mit Manchester City diesen Erfolg gefeiert hat. Das war eine ganz besondere Leistung zu dem, die man noch hervorheben will. Und dann geht es natürlich auch dafür beide Teams bei der Club-WM weiter. Das wird dann natürlich auch nochmal Thema. Linkin Park, ich habe es bei Screentime Sportboard schon angesprochen. Ich fand es überraschend gut, wie viel man davon am Fernsehen mitbekommen hat. Das war eine Tonqualität bei Stadionauftritten, die man erstmal so nachmachen muss. Haben wir so auch noch nicht so häufig gehabt. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Relegation müssen wir natürlich auch nochmal ganz kurz ansprechen. Oder irre ich mich da? Nein, irre ich mich nicht, weil es war ja Anfang letzter Woche. Von daher passt das mit der Folge noch. Was soll man sagen? Elversberg bleibt in der zweiten Liga, Heidenheim hält die Klasse und auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch mal wieder nicht gelungen mit den Saarbrückern und dem Aufstieg in Liga 2.
Ja, Wahnsinn, dass sich von allen drei Ligen diesmal keine unterklassige Mannschaft durchgesetzt hat. Es freut mich für die Heidenheimer auch, wie sie da gebissen haben. Also gerade die beide Relegationsspiele waren ja sehr attraktiv, sich das anzuschauen. Für Saarbrücken, ich glaube, gerade das, was im letzten Jahr in der dritten Liga abgeht, tut, glaube ich, ein Jahr dritte Liga ganz gut. Ich hoffe, die Saarbrücker rennen mir jetzt nicht die Bude ein, aber was da auch teilweise mit Rüdiger Ziel gemacht wurde, wieder diskutiert wurde, wo man sich dachte, wo kommt eigentlich euer Anspruch genau her? Also fand ich irgendwie ein bisschen absurd und ich glaube, denen tut ein Jahr dritte Liga noch gut. Insofern war das jetzt aber auch für die Braunschweiger der allerletzte Warnschuss irgendwo auch. Und ansonsten alles, ich glaube, Elversberg, und da werden wir auch gleich zu Horst Steffen sicherlich zu ihrem Cheftrainer kommen, auch sehr viele Spieler verlassen jetzt den Verein. Ich glaube nicht, dass Elversberg im nächsten Jahr das nochmal gelingen wird, also überhaupt in die Nähe des Aufstiegs zu kommen. Insofern tut das, glaube ich, jetzt doppelt weh, dass sie es über den Weg nicht geschafft haben. Auf der anderen Seite ein weiteres garantiertes Jahr mit Frank Schmidt. Auch nicht so unsexy. Und wenn wir vielleicht auch mal, weil du das gerade gar nicht angesprochen hast, auch noch mal unten auf die Aufstiegsplayoffs gucken in die dritte Liga, denn die
ja,
ist
das wollte also. Ich jetzt noch ansprechen. Also ich wollte sagen, es tut mir mega leid für alle Interviews mit allen Elversbergern, die ich nach dem Spiel gehört habe. Aber nach dem, was ich am Mikrofon, also von den Lok Leipzig, man kann auch von Lok Leipzig wieder halten, was man denkt, was da alles abging, wie viele rote Karten an Havelse verteilt worden sind, aber dass die Meister nicht aufsteigen, das ist halt das legitimste Argument, das du haben kannst, wenn du diese Aufstiegsspiele in die dritte Liga da dann am Ende den kürzeren ziehst. Ja, darfst du auch gerne deine Gedanken zu loswerden. Kann einfach nicht sein.
Naja, diese Initiative Meister müssen aufsteigen, die ist ja maßgeblich auch von den ostdeutschen Vereinen und da ich ja hier in Erfurt viel unterwegs bin, kenne ich mich da ja auch ein bisschen aus. Ich muss ehrlich sagen, die alte Regel, da wurden ja nur Playoffs gespielt, also alle Meister. Da muss ich ehrlicherweise sagen, ich frage mich, inwiefern man da gedacht hat, wenn man die neue einführt, dass die fairer ist, weil so gesehen war die alte deutlich fairer, weil halt niemand direkt aufgestiegen ist. Und jetzt hat man ein kleines Klientel, die direkt ihren Aufstiegsplatz haben und alle und der Rest prügelt sich dann um den Rest. Also frage ich mich, wie man auf so eine dämliche Idee kommt, vor allem das Argument ist ja, das habe ich jetzt neulich vom DFB, ich glaube, das war auch in der Sportschau-Doku, habe ich das gehört. Das Argument, dass ja die Regionalliga Südwest und West dauerhaft einen Aufstiegsplatz, glaube ich, hat, ist ja, dass dort am meisten Leute Fußball spielen im Verein. Das ist die Argumentation, dass die immer einen direkten Aufstiegsplatz haben. Das musst du dir mal reinziehen. Also was ist das denn für ein absolut schwachsinniges Argument? Und diese Aufstiegsregel muss komplett weg. Also, und ja. Also rege ich mich sehr drüber auf. Ich höre jetzt auch auf. Aber es ist komplett absurd. Ja, verstehe ich nicht.
Vollste Zustimmung. Der TSV Havelse hat sich nach Verlängerung im Rückspiel zu Hause dann in Toto 4:1 gegen den ersten FC Lok Leipzig in einem wahren Kartenfestival durchgesetzt und wird nächstes Jahr dritte Liga spielen. Nicht so wie der deutsche Sportclub Arminia Bielefeld. Das muss an der Stelle natürlich noch komplettiert werden. Arminia Bielefeld schließt eine fantastische Saison mit 50 Pflichtspielen und einem Double ab. Der Westfalen-Pokalsieg gegen die Sportfreunde Lotte vor heimischem Publikum war das Ende einer ganz besonderen Saison, die neben dem DFB-Pokalfinale den Aufstieg und den Sieg im Westfalen-Pokal bereithielt. Eine Ausnahmesaison, die wir so in der Form die wieder erleben werden. Hast du noch zwei, drei Sätze zur Arminia zu sagen, falls du möchtest?
Ja gut, was für eine unglaubliche Saison. Ich bin gespannt, was ihr davon in der nächsten Spielzeit bestätigen könnt. Gerade dann in der zweiten Liga, dann wird ja ein sehr spannendes Setting. Und ich glaube, wir werden dann nachher in unserer Saisonrückschau vielleicht auch noch mal ein paar Worte zwangsläufig zu den Arminia verlieren. Ja. Man kann euch nur beglückwünschen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser irren Saison. Sie war ja schon ein bisschen irre. Wird im Gedächtnis bleiben und man muss ja auch sagen, nach all den Jahren, wo es doch sehr beschissen lief, hat das Jahr doch in einem Zuge sehr, sehr, sehr vieles wieder wettgemacht.
Nach all der Scheiße geht's für uns dann irgendwie auch doch auf die Reise. Auch wenn die Stuttgarter das Ganze in Berlin gezogen haben. So, und dann kommen wir noch auf Horst Steffen kurz zu sprechen. Du hast es eben schon angerissen, der Elversberg-Coach geht und wird nicht mit da eine zweite Saison, zweite Liga spielen. Denn er wird durchgehend, wahrscheinlich, das ist seine große Hoffnung, mit Werder Bremen in Liga 1 tätig sein. Große Empfehlung an der Stelle, die Pressekonferenz anzugucken. Ich glaube, er hat mal ein bisschen Jugendsprache gelernt. Ich weiß nicht, ob du da was von gesehen hast.
Nee.
Wunderbar. Also, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber schaut es euch einfach mal an. Was glaubst du denn? Horst Steffen, Werder Bremen, geht das zusammen? Und wie ist der Umgang mit Ole Werner eigentlich im Rückblick zu bewerten?
Also, Horst Steffen zu wählen, ich glaube, eine bessere Wahl gibt es nicht. Ich glaube, man hat sich im Laufe der letzten Saison immer gefragt, auch bei HSV, Köln und so weiter, Schalke, wieso kommt man denn nicht auf die Idee, Horst Steffen zu holen? Ne? Und insofern ist, finde ich, es absolut logisch. Ich finde es ein krasser Schritt, dass er jetzt in die Bundesliga geht. Das mit Ole Werner, also, weil ist schon sehr daneben. Also man spricht ja auch viel so über Vereinsverantwortliche und so weiter, die komische Entscheidungen treffen, werden wir nachher ja auch noch ausgiebig dazu kommen. Aber ich meine, dass ein Ole Werner sagt, okay, ich bin hier noch ein Jahr, also er wäre ja geblieben noch für die nächste Spielzeit. Und dann zu sagen, nee, machen wir nicht, tschüss. Also, man weiß nie genau, was auch im Hintergrund so passiert ist, was es da für Absprachen gab, etc. pp. Ich kann es jetzt nur so von außen bewerten. Und da finde ich das ziemlich, ziemlich unverschämt.
Ja, gehe ich tatsächlich mit. Kam für mich auch so ein bisschen blöd einfach rüber. Dann würde ich sagen, internationale Ligen haben wir ja eigentlich, habt ihr letzte Woche wahrscheinlich schon ganz gut abgefrühstückt. Müssen wir ja eigentlich gar nicht groß drauf eingehen, oder? Haben wir noch was da vergessen? Fällt mir gerade nichts akut ein.
So, du möchtest über die Türkei sprechen, aber...
Ja, das, wir müssen den Insider eigentlich noch zumachen, dass Thomas Reis mit Samsunspor die Super League auf Platz 3 beendet hat.
Stark.
Vor Pokalsieger Beşiktaş, zumindest dem Pokalsieger aus der vergangenen Saison. Genau, dann würde ich nämlich sagen, blicken wir einfach mal aufs internationale Geschäft, beziehungsweise auf die Nationalmannschaften. Und da würde ich sagen, wir starten doch mit denen, die schon gespielt haben. Und das sind die Frauen. In der Nations League mit einem 4:0-Sieg über die Niederlande. Am Dienstag geht es gegen dann Österreich, in Österreich. Die Elf von Christian Wücke hat ja auch so ein paar Schlagzeilen gemacht in den letzten Tagen, die jetzt nicht nur den Bundestrainer besten Licht haben erscheinen lassen, aber zumindest ist es doch sportlich gesehen richtig gut gelaufen und ich glaube, da können wir uns auf die EM in der Schweiz doch wirklich freuen, auch aus sportlicher Sicht.
Naja, man hat mit diesem Sieg gegen die Niederlande, hat man das Final Four in der Nations League klar gemacht am Ende des Tages. Also insofern gibt das ihm recht, aber ja, es ist immer so ein bisschen das Gefühl, wenn nicht Horst Rubisch oder Silvia Knight Trainer sind, herrscht irgendwie auch immer Unruhe. Ne? Also das hatten wir bei Martina, das hatten wir bei Martina Voss-Tecklenburg. Das haben wir jetzt bei Christian Wück. Das ist auch nicht so gut. Also man möchte Horst Rubisch jetzt auch langsam mal im Ruhestempel lassen und nicht immer wieder anrufen müssen.
Christian Wück, guter Mann.
Ja, denke ich mal. Und wie gesagt, sportlich funktioniert es ja jetzt soweit auch ganz gut. Wenn man jetzt dann noch das Spiel in Österreich auch noch gut gestaltet, wie gesagt, anbrennen kann, dann eigentlich nichts mehr. Und dann freuen wir uns sehr drauf und hoffen, dass da auch viele, viele deutsche Fans mitreisen. Ich hätte da...
Davon ist auszugehen, ja.
Ich hätte da auch große Lust drauf gehabt. Ja, nur manche Dinge im Leben kann man langfristig immer nicht so gut planen. Aber ich wünsche allen viel Spaß, die da hinfahren. Und ich hoffe, dass die Schweiz auch nicht zu teuer ist.
Ich hatte vor ein paar Wochen geguckt, also das mit den EM-Tickets ging einigermaßen gut noch. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell auf dem Markt aussieht, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Und wir sind natürlich auch gespannt, wer letztendlich dabei ist. Auch dafür das Spiel gegen Österreich ganz wichtig. Wer steht letztendlich im Finalen? EM-Kader. So, dann gibt es natürlich noch eine weitere Vorbereitung, die gerade läuft. Das ist die U21-Nationalmannschaft. Auch da wissen wir schon seit längerem, wie der Kader aussieht. Auch da herzliche Empfehlung nochmal in die Pressekonferenz. Ich war in Frankfurt mit dabei. Adubolu und Nathaniel Brown, sehr lustig miteinander. Habt ihr sicherlich vielleicht in dem ein oder anderen Video schon gesehen. Guck-Empfehlung. Schaut da gerne mal rein. Und dann sprechen wir natürlich über das Nations League Final Four in Deutschland, das erste Mal mit Deutschland. The Zone feiert sich schon, dass sie das erste Mal überhaupt die deutsche Nationalmannschaft live zeigen dürfen. Es wird ein Spektakel in München und in Stuttgart geben. Mittwoch 21 Uhr Deutschland gegen Portugal. Donnerstag 21 Uhr Spanien gegen Frankreich. Was erwartet uns da und wer spielt am Ende in welchem Spiel am Samstag?
Also ich hoffe natürlich, nicht nur weil ich im Stadion bin, sondern auch so, dass Deutschland sich natürlich durchsetzt. Es wird sehr, sehr interessant, gerade wenn du dir auch die Ausfallliste anguckst. Also da fehlen sehr, 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 sehr Spieler. Aber der Kader gibt es her, dass er sich auch irgendwie zusammenfriemelt und das Ding gegen Portugal auf jeden Fall zieht. Und es hätte doch irgendwie was, dann im Finale gegen Spanien zu spielen. Also
Marco Correa gefällt das.
Da können wir uns doch mal revanchieren. Klar ist eine EM jetzt nicht das Gleiche wie die Nations League. Aber ja, warum denn nicht? Witzig wäre es aber wiederum irgendwo auch, wenn im Spiel um Platz 3 in Stuttgart Deutschland wieder gegen Spanien spielt, oder?
Ach scheiße, in Stuttgart.
Ja,
oh
ja, da war doch das Viertelfinale, oder?
Ja, ja, klar. Ja, ja, das war in Stuttgart.
Aber nein, nein, nein. Also es wäre natürlich schöner, wenn beide das Finale erreichen. Ich glaube, so tippe ich es auch. Frankreich, ja, nee. Spanien ist da im Driver's Seat. Und ich glaube, dann haben wir auch mal das EM-Finale, was wir uns auch bei der EM gewünscht hätten.
Die erste On-the-Pitch-Folge, in der zweimal Driver's Seat vorkommt. Ich bin stolz auf uns. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich gucke mir das natürlich auch an. Leider nicht im Stadion. Wünsche dir dabei viel Spaß. Danke, danke. Und Joshua Kimmich wünschen wir viel Spaß bei seinem 100. Länderspiel. Schau an, der ewig 23-Jährige schon mit 100 Länderspielen unterwegs. Und für Benny natürlich noch der Hinweis, es gibt aber natürlich auch noch andere Schmankerl-Länderspiele. Wir wissen ja, er hat es nicht so mit der Nationalmannschaft. Deswegen legen wir ihm ganz herzlich natürlich die WM-Qualifikation ans Herz. Übrigens tatsächlich ganz nice Spiele dabei. Unter anderem am Freitagabend Norwegen gegen Italien. Ich bin aber eher natürlich auf andere Kracher raus. Zum Beispiel am Freitag Wales gegen Liechtenstein oder Gibraltar gegen Kroatien. Das finde ich auch ziemlich geil. Andorra spielt in Barcelona gegen England, das hat Thomas Tuchel ja schon bei der Formel 1 verraten. Auch das wird ganz interessant. Ja, Harry Kane kommt ja jetzt mit Formel 1-Erfahrung dann da aufs Spielfeld. Das ist sicherlich was, wenn wir schon keinen Bundesliga-Fußball mehr haben, was man sich auch abseits der Nations League mal einen Fußball angucken kann. Auf Bildschirm 5 und 6 ja dann, glaube ich, ne?
Wobei du ja, als du vorhin gesagt hattest, bezüglich NBA war das ja, da werden wir, glaube ich, nicht so viele Bildschirme brauchen. Vielleicht, wenn dann die Club-WM anfängt, aber dann ist ja die NBA wahrscheinlich fertig. Oder vielleicht auch nicht. Wir bleiben gespannt.
Ja, richtig, könnt auf jeden Fall die ganze Nacht durchgucken. So sieht's aus. Dann würde ich sagen, machen wir für hier mal zu, melden uns nächste Woche wieder, sind sogar unter der Stunde geblieben, wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie lange Sophie geredet hat, aber das wird sicherlich auch cool gewesen sein für euch. Danke auf jeden Fall dahingehend auch nochmal für die Vor-Ort-Eindrücke und dann sind wir natürlich nächste Woche wieder für euch da und dann gibt's in den nächsten Tagen aber erstmal den großen Saisonrückblick in der Fußball-Bundesliga. Danke David fürs dabei sein und wir hören uns gleich an anderer Stelle und ihr in ein paar Tagen wieder.
Danke auch an dich, David. Und ja, dann machen wir mal weiter. Macht's gut.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten
und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.